Drava und Halos Montenegro, deine Quelle für faszinierende Einblicke in das Herz des Balkans. Tauche ein in die Schönheit, Kultur und Geschichten des Landes zwischen Wellen und Wolken. Ob du ein Balkanentdecker oder ein Montenegro-Enthusiast bist, unser Podcast bietet dir ein Fenster zu einer Welt, die du lieben wirst. Lass uns gemeinsam diese Reise beginnen. Drava und hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. In diesem Podcast widmen wir uns verschiedenen Aspekten des Lebens in Montenegro, von kulturellen Highlights über Reisetipps bis hin zu Geschäftsmöglichkeiten. Heute habe ich das Vergnügen, Janine Rossen als Gastin zu begrüßen. Sie unterstützt Auswanderwillige und diejenigen, die bereits nach Montenegro gezogen sind. Willkommen, Janine.
Hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute dabei zu sein und über Montenegro zu sprechen. Bevor wir in die Details eintauchen, Janine, was hat dich dazu bewogen, Menschen beim Auswandern nach Montenegro zu unterstützen?
Meine eigene Auswanderung, denn ich bin nicht so easy peasy hier reingestolpert in dieses Land. Ich hatte ja ein paar Hürden, ein paar Themen vor der Brust, die mir so nicht bewusst waren, als ich ja mit meinem Mann vor über 2 Jahren hergekommen bin. Und jetzt mittlerweile kann ich ja mit Fug und Recht behaupten, ich habe viele Hürden genommen und das gab mir den Anlass zu sagen, okay, mit Menschen mit in einer ähnlichen Situation, mit einer ähnlichen Biografie wie ich, dürfen sich gerne an mich wenden und ja, ich gebe da Tipps und Tricks, so dass sie das leichter haben, weil schon viele Dinge ja einfach vorher geklärt sind, weil sie viele Dinge schon vorher mitbekommen haben, so dass sie einfach einen entspannteren Start hier in Montenegro haben als ich und mein Mann damals, mein Mann und ich.
Und du hast erwähnt, dass es nicht so leicht war. Welche prägende Momente gab es bei deiner Auswanderung, bei dem Auswanderungsprozess?
Also prägend war, dass wir die Zeit total unterschätzt haben. Es ist ja ein Nicht-EU-Land, also jetzt, wenn man aus Deutschland kommt, und das bedeutet, wir haben hier 90 Tage Aufenthalt. Und in diesen 90 Tagen hat man Zeit, seinen Aufenthalt hier zu regeln. Und wir waren in diesem Jahr schon ein paar Mal öfter hier und dementsprechend waren von den 90 Tagen nicht mehr so viel über. Und sehr, sehr prägend war, dass wir quasi nur noch 2 Tage hatten, bevor wir hätten ausreisen müssen, als wir es dann endlich dann doch geschafft haben, ja, den Aufenthaltstitel voranzubringen. Also es reicht, wenn man den Antrag eingereicht hat. Man muss den Pass noch nicht in den Händen haben. Aber uns lief einfach die Zeit davon, weil wir mit diesen bürokratischen, ja, mit dem bürokratischen Aufwand, den man hier öfters mal betreiben muss, nicht gerechnet haben. Also wir dachten, hier ist es einfacher. Wir dachten, wir haben hier kurze Wege, weil es ein kurzes, kleines, schmales Land ist. Aber da haben wir uns sehr getäuscht und die Tage sind nur geflogen und die Zeit wurde immer knapper, ja.
Und wenn wir über die Gründe sprechen, warum Menschen überlegen, nach Montenegro auszuwandern, welche Gründe siehst du oft bei Menschen in deiner Arbeit, so bei der Unterstützung von potenziellen Auswanderern nach Montenegro heute?
Also ganz unterschiedlich. Also es kommt doch so ein bisschen natürlich auf die Altersgruppe an. Viele junge Menschen sind einfach unzufrieden. Also sie stellen sich ein anderes Leben vor, ein etwas freieres Leben in Anführungsstrichen. Sie fühlen sich oft unverstanden von politischen Entscheidungen, aber auch eingeengt durch wirtschaftliche Entscheidungen, vielleicht auch im Berufsleben. Und viele, mit denen ich so spreche, die auch so mein Alter haben, stellen sich etwas anderes vor für sich und ihre Zukunft und vielleicht auch für ihre Kinder. Wenn ich dann so eher die ältere Generation anschaue, ja, vielleicht auch Rentner, die haben eine ganz andere Motivation. Oftmals ist es auch das Geld, dass sie sagen, okay, ich kann mit dem Geld, was ich jetzt hier zur Verfügung habe, komme ich in Deutschland nicht so weit. Deswegen probiere ich einen Start in einem anderen Land, wo es noch günstiger ist, die Lebenshaltungskosten günstiger sind, aber auch die Immobilien, das Land noch günstiger ist. Und was natürlich auch ganz, ganz oft genannt wird, und das ist auch mein A und O, das Wetter natürlich, das darf man nicht unterschätzen. Und die Kultur einfach. die Menschen und diese Leichtigkeit, die hier einfach gelebt wird.
Du hast die Kultur erwähnt. Jetzt zu den kulturellen Unterschieden zwischen Montenegro und Deutschland. Was sollten zukünftige Auswanderer deiner Meinung nach im Auge behalten? Es gibt bestimmt Unterschiede.
Ich sage nur ein Stichwort, Polacco. Also jemand, der hierher kommt, sollte viel Ruhe mitbringen. Das geht hier mit Biegen und Brechen nicht so, wie man das möchte. Die Menschen haben hier sehr viel Zeit, die Menschen haben hier sehr viel Ruhe. Das Leben steht immer an erster Stelle und dann kommt die Arbeit. Das heißt, das fängt im Baugewerbe an, wenn man Handwerker bestellt und einen festen Termin ausmacht. Also erstmal die Frage ist, kriegt man einen festen Termin? Und dann ist die zweite Frage, erscheint die Person auch dann zu dem Termin? Da sind wir Deutschen ja schon sehr strikt und wollen das gerne alles abgearbeitet haben. Das ist hier nicht so. Die Menschen leben einfach hier eine gewisse Gelassenheit. Und darauf muss man oder sollte man sich einstellen. Und natürlich, dass hier vieles anders läuft. Also, dass die Menschen andere Arbeitsabläufe haben. Das hat jetzt nichts mit der Kultur an sich zu tun. Aber wir sind hier noch, wenn wir uns auf die Digitalisierung einlassen, etwas schlechter noch. Man kann es kaum glauben, Deutschland ist ja schon schlecht, aber wir sind noch schlechter aufgestellt. Und viele Dinge funktionieren einfach nicht mit Internetseiten, E-Mails. Man muss wirklich noch ins Auto steigen und dorthin fahren. Und man muss einfach diesen Zeitfaktor, also man muss für viele Dinge Zeit mitbringen. Mal eben schnell funktioniert hier weniger. Aber, und das muss ich dem Montenegriner zugute halten, wenn es dann läuft es so schnell, da kann der Deutsche gar nicht schnell genug gucken. Also wenn dann die Handwerker einmal da sind oder wenn dann die Behörden arbeiten, dann geht es schon fast zu schnell und der Deutsche, also ich jetzt so als Deutsche in meinem deutschen Kopf, brauche noch eine Minute mehr Zeit, um zu überlegen. Da sagen sie, nee, jetzt ist das, die Entscheidung ist gefallen, wir überlegen jetzt nicht mehr, wir machen jetzt. Also sie sind schon Macher, aber es braucht eine gewisse Zeit, bis es anläuft, sagen wir mal so.
Sehr spannend. Und wie wichtig sind Sprachkenntnisse beim Auswandern nach Montenegro? Wie ist deine persönliche Geschichte? Hast du angefangen, die Sprache zu erlernen, als du ausgewandert bist? Und reicht es wahrscheinlich aus, sich gut auf Englisch zu äußern? Oder reicht es nicht aus?
Also Montenegro ist ein englischsprachiges Land. Also ich kann das schon so sagen. Natürlich nicht in jedem Dorf, wo man hinfährt, aber an der Küste auf jeden Fall. Da kann man sich mit Englisch super gut verständigen. Als ich hierher kam, kannte ich ein paar Worte, ein paar Sätze, aber ich würde mich nicht als der Sprache mächtig bezeichnen, immer noch nicht. Ich nehme Sprachunterricht, um das Ganze zu lernen. Also für mich ist die Sprache sehr, sehr wichtig, aber ich sage auch ganz ehrlich, sie hält mich nicht davon ab, in ein anderes Land zu gehen. Also ich weiß, es gibt Auswanderer, die ich auch betreue, die wollen hierher kommen und die Sprache schon können. Da ziehe ich meinen Hut vor, Chapeau. Ich bin hier eher hergekommen und konnte sie nicht und war sehr naiv und habe gesagt, naja, ich lerne sie dann hier mal eben schnell. Das hängt natürlich jetzt auch vom Typen Menschen ab, ob man gut lernen kann, ob man sprachaffin ist. Mir fällt es sehr schwer, diese Sprache zu lernen, aber nichtsdestotrotz will ich sie lernen und lerne sie. Setze mich da auch manchmal sehr unter Druck, um hier anzukommen, um die wichtigsten Dinge zu regeln, ohne Frage. Also das kann man. Man kann hier sehr, sehr viel mit Englisch machen. Aber man bleibt halt auch immer bei Smalltalk, ne? Und wenn man das nicht möchte, wenn man mit den Menschen wirklich ins Gespräch kommen möchte, sich auch mal über was anderes außer Wetter oder Essen oder im Supermarkt verständigen möchte, kann ich nur jedem ans Herz legen, diese Sprache einfach so schnell es geht zu lernen. Weil dann lernt man noch mal ganz andere Menschen kennen. Also man kann noch mal viel intensiver mit dem, wie auch in Deutschland, man kann viel intensiver mit den Menschen sprechen, man baut eine ganz andere Verbindung auf und man muss auch sagen, die Behörden hier, auch wenn sie Englisch können, viele wollen aber auch nicht. Also sagen auch, nein, du kommst in unser Land, bitte lern unsere Sprache, dafür habe ich vollstes Verständnis. Da hat man aber auch oft dann eine Hürde, weil man ist bemüht, man kann halt nur noch nicht so flüssig sprechen und dann redet man, wenn es um Behörden geht oder um öffentliche Stellen, oft ja gegen Wände. Und da kann ich dann immer nur empfehlen, einen guten Übersetzer mit sich bei sich zu haben, der dann vieles auch für einen regelt. Ne? Weil sonst ja kann es manchmal mühselig werden. Aber um, ich sag mal, um erstmal Fuß zu fassen, geht Englisch auch auf jeden Fall.
Entschuldigen Sie die kleine Unterbrechung, es geht gleich weiter. Der Stravo und Hallo Podcast wird gesponsert von Rufil Consulting Montenegro. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für Auswanderer, Investoren, die mit Montenegro zu tun haben. Sie erreichen uns unter der Adresse in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt zurück zum aktuellen Gespräch.
Und all die schriftlichen Dokumente, das wird auf Montenegrinisch oder auf Englisch?
Ja, nein, natürlich. Nein? Auf Montenegrinisch, / Serbisch natürlich. Und da gibt es natürlich auch Übersetzer. Also ich sag mal, gerade wenn es um Behördensachen geht, muss man natürlich alles übersetzen lassen, stempeln lassen, dokumentieren lassen. Und das kann man nicht selbst. Da braucht man dann schon zertifizierte Übersetzer. Die gibt es hier aber auch.
Nun, da wir uns über den Umzug in ein anderes Land unterhalten, werfen wir einen Blick auf die beruflichen Perspektiven. Gibt es bestimmte Branchen oder Geschäftsfelder, die für Auswanderer aus Deutschland besonders interessant sein könnten?
Montenegro lebt, ich glaube, zu 80% vom Tourismus. Und Montenegro hat eine Arbeitslosenquote, also ich will mich jetzt nicht festlegen, ich glaube, roundabout 20%. Ausländer, die hier eine Arbeit bekommen, arbeiten im Tourismus, wenn dort ein Ausländer gebraucht wird, als Übersetzer oder wenn es irgendwelche Nischensachen gibt. Ansonsten versucht die Regierung natürlich, ihre eigenen Leute mit Arbeit zu versorgen, was auch okay ist. Das heißt, nein. Also dieses Klischee, Handwerker werden überall gebraucht, dieses Klischee, ich kann mich mit allem hier bewerben, würde ich so nicht unterschreiben. Du kannst dich selbstständig machen, natürlich, aber wirklich hier eine Arbeit finden als Festangestellter ist sehr, sehr schwer. Mein Tipp ist, du kannst dich hier selbstständig machen mit dem, was du gut kannst, was du auch in Deutschland gemacht hast, wo du weißt, dass das funktioniert. Und dann kannst du hier natürlich rausgehen. Hier ist aber nicht Deutschland, hier funktioniert das anders. Also Marketing ist viel auf Mundpropaganda ausgelegt, auf Netzwerken. Man wird bekannt, indem man gute Arbeit verrichtet und dann über Menschen, die über dich reden. Die besten Jobs oder das Beste, was du hier machen kannst, ist, so wie ich, mit einem Online-Business herkommen und das, was du schon in Deutschland von zu Hause aus gemacht hast, hier auch von zu Hause aus zu machen. Ich erlebe das ganz, ganz oft, dass eine Art Illusion gelebt wird. Ja, ich kann das und das und dann komme ich da hin und dann mache ich das auch und dann wird halt keine Arbeit gefunden. Oder aber auch, es wird eine Arbeit gefunden, die aber dann für den Deutschen schlecht bezahlt ist. Wir haben hier einen Mindestlohn von 450 Euro, einen Durchschnittslohn zwischen 700 und 800 Euro. Der ist jetzt schon rapide gestiegen. Als ich hier ausgewandert bin, lag der bei 500 Euro. Das heißt, da tut sich was. Aber für einen Deutschen, der das nicht gewohnt ist, für unter 1.000 Euro zu arbeiten, ja, ist es halt schwer. Ne? Da muss man halt gucken, was man macht und wie man aufgestellt ist. Entweder braucht man nicht mehr arbeiten oder man hat eine Arbeit, die man remote ausführen kann, digital. Oder man findet wirklich, man hat so viele Kontakte und baut sich hier wirklich was auf. Es gibt hier genügend deutsche Firmen, Handwerker, Metzgereien, Bäckereien, die sich wirklich was aufgebaut haben. Aber nur hierher zu kommen und zu sagen, das läuft schon, damit ist es nicht getan. Also da muss man, glaube ich, wirklich auch Klinken putzen hier.
Und kennst du wahrscheinlich aus deinem Bekanntenkreis oder Freundekreis Menschen, die aus Deutschland ausgewandert sind und eine feste Stelle gefunden haben?
Also eine feste Angestelltenstelle?
Ja.
Nein.
Nein.
Okay. Weil ich sag mal, die Barriere sind halt die Sprachkenntnisse. Also du müsstest fließend die Sprache sprechen. Vielleicht im Schulraum, als Übersetzer vielleicht, bei Behörden, wenn sie jemanden brauchen aus Deutschland. Also dann über diese Behörden, über die deutsche Botschaft oder so. Aber jetzt weiß ich nicht. Supermarktverkäuferin oder Bankangestellte, so wie ich das früher war. Nein, da werden die Einheimischen genommen. Was auch okay ist, also was auch richtig ist, weil wir haben ja nun mal hier die Arbeitslosenquote und die sind dann eher natürlich gern gesehen. Ich kenne niemanden, es kann ja, also wenn es jemanden gibt, würde ich mich mal freuen, wenn wir Kontakt aufnehmen.
Und du hast am Anfang unseres Gesprächs Bürokratie erwähnt, dass es ziemlich kompliziert war bei dem ganzen Auswanderungsprozess. Wie sieht die Bürokratie in Montenegro allgemein aus und welche Schritte sollten vor und während der Auswanderung beachtet werden? Welche bürokratischen Herausforderungen gibt es?
Je länger man hier lebt, umso mehr stellt man einfach fest, dass die Bürokratie, also es ist sehr einfach gedacht ist hier. Nur wenn man die deutsche Bürokratie kennt, dann muss man sich natürlich erstmal umstellen. Und das ist halt erstmal die größte Hürde. Also das Erste, was ich schon gesagt habe, ist, du musst halt immer vor Ort sein. Das heißt, du rufst nicht beim Amt an und fragst nach einem Termin. Nein, du fährst dorthin um 7 Uhr am besten, stellst dich dort an in die Schlange und wartest, bis du dran bist. So, und wenn du dran bist und der dich dann wegschickt, weil du den falschen Zettel hast, dann kommst du am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder. Es gibt keine Nummern, die du ziehst, es gibt keine E-Mail, die du schreibst, es gibt keine Telefonnummer. Und wenn du eine Telefonnummer hast, dann bringt sie dir nichts. Und das ist halt die fehlende Digitalisierung einfach. Und das macht halt vieles oftmals schwer, weil du kannst nicht mal eben auf einer Internetseite gucken, ob die Behörde auf hat oder wie lange sie auf hat. Du musst halt vorfahren und aufs Schild gucken, ob sie auf hat oder ob sie nicht auf hat. Und das frisst viel Zeit. Ansonsten gibt es, und das ist hier sehr schön, es gibt für alles Checklisten. Also wenn man auswandert, wenn man mit mir den Weg geht, habe ich Checklisten, die man abarbeitet. Und man kann schon im Vorwege aus Deutschland schon Dinge abarbeiten. Also mal seine Zettel, die man dann hier braucht, schon gut abarbeiten, sodass es dann hier viel, viel leichter ist und man eine große Zeitersparnis hat. Am Beispiel, man muss, wenn man hier ankommt und ein Arbeitsvisum haben möchte, muss man seine Zeugnisse aus Deutschland hier beim Ministerium, also beim Schulministerium, muss man dort einreichen und genehmigen lassen. Also quasi anerkennen lassen. So. Aber wenn man das erste Mal macht, ist man halt sehr verwundert, weil sie erkennen nicht viel an. Also ich mit meinem ganzen Studiererei und alles, was ich gemacht habe, das wurde halt direkt abgelehnt. Und dann sitzt man dort als hochstudiert, also was heißt hochstudiert, aber man hat eine Ausbildung, man ist studiert, man hat sich viel Mühe gemacht und dann erfährt man, es wird abgelehnt. So, um dann am Ende rauszufinden, dass sie eigentlich nur deinen ersten Abschluss wollten. Also in meinem Fall war es die Realschule. Aber um da erstmal hinzukommen, um das erstmal zu verstehen, was sie wollten, hat es 3 bis 4 Anläufe gebraucht. Und das ist dann halt die Bürokratie, weil dir sagt niemand, weil du auch die Sprache nicht kannst, auf Anhieb und auch die Einheimischen verstehen halt oft nicht, was brauchen sie. Dann haben wir ständig wechselnde Regierungen. Also die Regierung hat die letzten 3 Jahre, ich glaube 8-mal gewechselt und jeder macht andere Gesetze. Und immer wenn eine neue Regierungsposition an die Macht kommt, gibt es plötzlich neue Gesetze, neue Bestimmungen. Und das, was noch vom halben Jahr gilt, gilt plötzlich nicht mehr. Und das ist halt etwas, da kommst du als Deutscher, auch mit deinem deutschen Kopf, kommst du da im Moment nicht so richtig klar mit, weil, vom halben Jahr waren halt die Gesetze noch anders. Und es steht dann halt auch nirgendwo geschrieben. Also erst in dem Moment, wo du den Fehler begehst, macht man dich darauf aufmerksam. Vorher kriegst du das nicht mit. Also du kannst halt ja auch da nichts googeln oder du kannst halt nicht rausfinden, was gerade aktuell die Sachen sind. Und das macht es halt oft schwer. Ich glaube an sich, die Bürokratie, die ist hier gar nicht so schwer. Aber da man Ausländer ist und da man dieses System nicht so richtig versteht, macht man sich das halt schwer. Also nicht, das soll jetzt niemanden abschrecken. Man muss halt einmal, wichtig ist halt immer vor Ort zu sein. Also jemand, der glaubt, er kann hier irgendwas aus der Entfernung regeln, nein, du musst halt immer vor Ort sein. Es reicht auch nicht mal für 3 Tage hierher zu fliegen und mal schnell was zu machen. Schnell ist hier nicht. Nimm dir mehr Zeit mit, nimm alle deine Unterlagen mit, sortier vorher die Unterlagen, mach alles, was möglich ist, schon in Deutschland und dann komm hierher und dann wird das auch klappen. Ich habe schon Menschen gesehen, die haben gesagt, ja, Saline, dann komme ich für 5 Tage, ich buche einen Flug, komm für 5 Tage, dann machen wir das schnell. Nee. Ich verspreche dir, du kannst den Flug canceln. So schnell wird das nicht gehen. Du kannst Glück haben, aber die Regel ist hier eher anders.
Du hast es betont, dass es ein langfristiger Prozess ist mit der Bürokratie und mit der Auswanderung an sich. Hast du wahrscheinlich irgendwelche Tipps für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, ihre Koffer zu packen und nach Montenegro auszuwandern. Und wie können sie sich langfristig auf diese Reise vorbereiten, auf den Umzug, und wie können sie sich auf diese Lebensphase in Montenegro einstellen?
Also so oft es geht, einfach hier sein, hier Urlaub machen. Und mit Urlaub machen meine ich nicht am Strand liegen in irgendeinem Hotel, sondern wirklich rauszufahren, die Menschen kennenzulernen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und je öfter man das macht, umso mehr weiß man ja dann auch, ob das ein Land ist, wohin man auswandern möchte. Auch mal im Winter kommen, wenn es regnet und nicht nur, wenn die Sonne scheint. Das ist halt der absolute Tipp, weil man muss das halt aus all seinen Facetten sehen. Weil hier leben ist halt anders als hier Urlaub machen. Und wenn man das für sich alles abgehakt hat, im Winter hier war, ganz viel Urlaub hier gemacht hat, die Einheimischen kennengelernt hat und dann immer noch sagt, man möchte hierher kommen, dann kann man natürlich von zu Hause aus ganz, ganz viel organisieren. Also den Aufenthaltstitel, den kann man schon vorher organisieren, ne? Dass man hierher reist, sich die Dokumente schon ordentlich mitbringt, alles parat hat, dann zu den Ämtern geht. Man sollte auch vor Ort hier sich eine Wohnung suchen. Also auch dieses, ich sitze in Deutschland und gucke irgendwelche Internetanzeigen, das bringt gar nichts, weil die Internetanzeigen sind oft veraltet. Man kommt dann hierher und die Wohnung ist schon lange weg, aber im Internet steht sie immer noch. Also mein Tipp ist wirklich, wenn man hier Fuß fassen möchte, egal wo man leben möchte, ob es an der Küste ist, in den Bergen ist oder auf einem kleinen Dorf ist, rausgehen und mit den Menschen sprechen. Fast in jedem Dorf, fast in jeder Gemeinde gibt es Konobas, kleine Gasthäuser, Restaurants, dahin gehen und mit dem Wirt sprechen. Der Wirt weiß alles. Der Wirt ist der Friseur. Mit den Friseuren sprechen ist auch eine gute Idee. Also wirklich mit den Menschen vor Ort sprechen und sagen, ich finde die Gegend hier schön, ich möchte hier leben. Was gibst du mir für Tipps? Und dann kriegst du die Tipps. Dann kriegst du die Wohnungstipps, dann kriegst du die Haustipps, dann kriegst du die Grundstückstipps, dann kriegst du die Tipps, wo du deine Lebensmittel kaufst, günstiger kaufst als die Ausländer, ne? Dann bist du mittendrin im Geschehen. Und so, das ist eigentlich der beste Tipp, dich zu integrieren. Und dann wirst du auch einen guten langfristigen Start hier haben. Natürlich gibt es auch deutsche Gemeinschaften hier, deutsche Communities. Da bin ich nicht so der Freund von. Also ich habe natürlich auch Kontakt, aber ich lebe in keiner. Da wird halt, ich sag mal, da ist der Ansporn, jetzt die Sprache zu lernen, eher weniger. Da wird sich natürlich gegenseitig unterstützt und Hilfe angeboten. Das ist auch alles super und das will ich auch gar nicht schlecht reden. Aber Integration findet halt nicht in diesen Communities statt. Das kann man sich natürlich sicherlich denken.
Vielen Dank, Janine, für deine tiefgreifenden Einblicke ins Leben in Montenegro. Wenn ihr mehr erfahren wollt, abonniert unseren Podcast und bleibt dran für weitere spannende Geschichten und Informationen. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank. Tschüss.